Leute, mir wurde gesagt, dass in manchen meiner Folgen sich keiner auskennt, weil ich einfach anfange mit den Leuten zu quatschen und nicht sage, um wen es eigentlich geht. Das passiert mir manchmal. Heute habe ich hier, deswegen sage ich das auch gleich, Romeo Kaltenbrunner, Comedian, Schrägstrich, Kabarettist. Ich bin mir nicht sicher, was genau. Wie geht's dir?
Ja, hallo, servus. Ja, danke für die Einladung. Ja, passt beides. Also ich bin da nicht so, genau.
Was ist denn da der Unterschied?
Haha, gute Frage. Ja, also es gibt, glaube ich, so viele Theorien und natürlich sehr viele kluge Menschen, die sich da was überlegt haben. Aber ich glaube, gerade in Österreich vermischt sich da alles. Also es gibt offiziell, gibt es diese Abgrenzung, wo viele sagen, wenn es politisch und gesellschaftskritisch ist, ist es Kabarett, wie es in Deutschland so gern sagen. Und wenn es lustig und ein bisschen lockerer ist, ist es Comedy oder Stand-up-Comedy. Und ich muss sagen, das stimmt eigentlich nicht, weil wenn man es jetzt ganz ernst nimmt, afroamerikanische Stand-up-Comedy war immer gesellschaftskritisch. Mhm. Also so gesehen funktioniert diese Trennung nicht. Ich mache das, was ich halt lustig finde oder wo ich mir denke, über das Thema möchte ich reden, und das kann oft einmal vielleicht ein bisschen gesellschaftskritischer sein und manchmal ist er nur einfach locker. Ja.
Ich bin ja ein Fan von Felix Lobrecht. Das ist auch einer meiner Lieblingspodcasts, einfach von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Aber sie ranten halt sehr oft über eben Kabarett. Also sie regen sich sehr, also sie machen sich oft lustig über Kabarett, als ob das veraltet das wäre. Aber eben, ich habe nie herausgehört, was ist denn das, was anders wäre, außer eben, dass da ein bisschen eine Gesellschaft- und Sozialkritik halt drinnen steckt, die ich mir denke, und das ist jetzt das, worum man sich abgrenzt. Ich meine, es ist ja okay, wenn du es nicht drinnen hast, aber dich aktiv davon abzugrenzen, das regt mich als Fan dann halt immer auf, weil ich mir denke, so, das ist eigentlich was mir sehr gefällt oder was mich auch oft catcht.
Ja.
In dem Ganzen. War auch bei dir so, muss ich sagen.
Ja, danke. Danke.
Heimweh heißt ein Programm, womit du jetzt gerade am Start bist. Und da gab es den ein oder anderen Moment, wo ich wirklich so einen Aha-Effekt hatte, obwohl es jetzt nichts war, worüber ich mir nicht schon Gedanken gemacht hätte, aber es hat mich so berührt irgendwie. Mir ist der richtige Begriff auch bei der Recherche gestern nicht eingefallen. Aber es war so, wie ich da so, es hat dann was mit mir gemacht. Und das fand ich halt schön, dass es halt zwischen all dem Gelächter auch sowas gibt.
Ja, danke. Ja, also ich mag das halt voll. Also ich mag ja, dass unterschiedliche Emotionen einen Platz haben. Und ich glaube, im österreichischen Kabarett war das schon immer so. Und deshalb sehe ich mich auch, also für mich ist das keine Beleidigung, wenn wer sagt, das ist Kabarettist. Aber es ist schon gerade aktuell so, vor allem habe ich es gemerkt, wie ich gestartet habe, dass ich sage, ja, ich bin Kabarettist. Dann waren gerade bei Jüngeren, vor allem war so, jetzt wird es politisch, jetzt wird ernst, jetzt wird es ein bisschen langwierig und so. Und auf der anderen Seite, ja, Stand-up, wenn ich gesagt habe, ich mache Stand-up, dann sind's gekommen. Also, obwohl es eigentlich das gleiche Thema oder die gleichen Nummern waren.
Weißt du, was ich lustig fand? Du musst mich übrigens die ganze Zeit unterbrechen, weil ich weiß, dass ich sehr anstrengend bin. Gerade wenn ich so einen hektischen Tag gehabt habe und jetzt gerade auch einen Energy-Drink zu mir nehme.
Ja.
Ich war ja mit meiner Frau bei dir im Programm und habe mir Heimweh angeschaut. Wir kommen noch dazu, wie schwierig es war, dass ich das in Programm anschauen kann. Und wir haben es unserem Sohn erzählt. Der ist 17, habe ich dir vorher erzählt. Und haben gesagt, ja, wir gehen uns, ich glaube, sie hat gesagt, wir gehen uns ein Stand-up anschauen. Und er hat dann gemeint, echt? Das, wo sie dann die ganze Zeit so euch im Publikum outcallen und sich lustig über euch machen. Und das hat sie hat mit ihm geredet und sie hat mir das dann erzählt. Und ich habe das so lustig gefunden, dass es in seiner Wahrnehmung, wahrscheinlich durch Social Media, Comedy oder Stand-up,
ja,
eigentlich Crowdwork, glaube ich, nennt man das.
Im Grunde ist es, das ist wieder so ein Thema, okay, das heißt jetzt, die nächste Generation sieht das jetzt als Stand-up. Also es ist eine Weiterentwicklung, aber dieses Crowdwork-Phase, ja, keine Ahnung, also Crowdwork ist halt ganz witzig, wenn man es so ein bisschen subtil macht, aber ich finde, es ist halt irgendwie, ja, schwierig. Also keine Ahnung, ich würde mir das nicht auf die Bühne stellen und Crowdwork bewusst machen und da jetzt, also es ist eine legitime Entertainment-Funktion. Ja. Aber man darf da nicht aufpassen, also man muss schon aufpassen. Also ich habe mit einem geredet, der hat sich viel Crowdwork angeschaut und man sieht oft so Nummern, die super funktionieren, alle lachen, geiler Gag, aber das kann oft so der einzige innerhalb von 60 Minuten sein, weil viel floppt. Und dann habe ich auch gehört, dass manche, also ich sage jetzt keine Namen, aber bezahlen Leute, dass sie bestimmte Dinge so sagen und es ist gescriptet. Und das ist halt schon so, okay, letztendlich auch legitim, es geht um Entertainment, es geht um Show. Aber ich glaube, das Publikum erwartet da schon eine gewisse Ehrlichkeit.
Ja, ich habe das, ich meine, das ist wie beim Schulreferat früher, oder? Wo man den Freunden und Freundinnen schon gesagt hat, welche Fragen sie am Ende vom Referat stellen sollen, damit du so wirkst, als ob du mehr Hintergrundwissen hast. Ich habe mir das letztens auch gedacht, ich arbeite ja bei einer großen Firma. Und da gab es so ein Corporate Event über Neuerungen und dann wurden so Fragen gestellt, wo ich mir dachte, hey, das habt ihr aber organisiert, oder? Also Fragen aus dem Publikum, oder das fragt doch keiner meiner Kollegen und Kolleginnen von sich selbst. Aber für mich war das auch so ein bisschen, hat mich baff gemacht, dass die nächste Generation, aber das halt Social Media sieht. Aber es ist ja, Crowdwork funktioniert, glaube ich, sehr gut auf Social Media. Mhm. Das ist halt das der springende Punkt. Aber in ein Programm zu gehen, wo nur das stattfindet, das muss man mögen. Das ist
ja,
nicht,
klar.
Das, also ich würde es nicht mögen. Mich hat es auch bei dir gestört, das muss ich sagen. Da gab es Leute, die fand ich sehr anstrengend. Ich fand es cool, wie smooth du damit umgegangen bist. Aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen aufs Publikum eingehen und an Witz aus etwas zu machen, ist mega cool. Ist mega lustig, weil das so mega spontan ist. Aber wenn jetzt so Leute, die im Publikum sitzen, ein bisschen vergessen, dass sie Gast oder Gästin sind und nicht Teil der Show, dann wird's mühsam, finde ich, für alle anderen auch. Weil ich bin ja nicht da, um mir das anzuhören. Und vor allem, wenn du im Publikum sitzt, bist du sehr wahrscheinlich nicht so lustig.
Ja, du triffst den Punkt. Also du hast quasi so andere Erwartungen. Du hast eigentlich diese Erwartungen, was aus dem Kabarett ist oder im Theater. Und ich muss sagen, wenn ich am Land zum Beispiel spiele, da wollen die Leute mit mir reden. Mhm. Und das ist so ganz normal. Es ist so, jetzt kommt einmal wer, der nicht von da ist und die kaufen sich Tickets und wollen einfach entertained werden. Mhm. Also das ist witzig. Das, was du beschreibst, ist eigentlich wirklich eher so ein bisschen, ich sage mal so, wenn man kulturinteressierter ist, ja, die erwarten sie das. Mhm. Ja, eigentlich wenig reinreden, auf nicht auf alles Bezug nehmen. Das ist immer sehr schwierig, weil ich nehme halt auch gern Bezug, wenn mir was reinruft und so. Ich finde, man sollte jetzt nicht immer alles ignorieren, ja. Aber es ist wirklich schwierig. Wenn was Lustiges passiert, passt es eh, ja. Aber ich mache das auch so ein bisschen nach Tagesverfassung, wie es mich gefreut.
Ja. Ich glaube eben, dass die Leute im Publikum manchmal eben sich überschätzen mit wie entertainend das für alle anderen wäre. So wie das, wie in der Schule. Ich glaube auch, dass ich nicht so lustig war, wie ich immer dachte, wenn ich da und reingerufen habe. Weißt du, so, der eine oder andere Schmäh ist sicher gut ankommen, aber der Rest war dann wahrscheinlich für alle anderen nur so, weiter Moment, jetzt halt zahmmäßig.
Ja.
Und so habe ich das auch wahrgenommen beim Programm. Aber so, jetzt habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich nach einer Struktur vorgehe, die ich vorstelle. Ich habe dich vorgestellt und dann war jetzt nur Chaos. Ich kenne dich seit ein paar Jahren mittlerweile. Deswegen habe ich dich auch kontaktiert und gefragt, ob du vorbeikommen magst. Ich bin mir nicht sicher, kennen wir uns durch meine Ex? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe dich vorher schon kannt, aber woher?
Weißt du es wirklich nicht mehr?
Na?
Ich habe gedacht, das wird jetzt das Thema. Nein, es ist wegen, also wir haben uns kennengelernt, glaube ich, beim Poetry Slam.
Ich habe das irgendwie jetzt im Kopf gehabt mit Poetry Slam, aber dann habe ich mir gedacht, du hast ja nicht geschrieben. Wir haben uns getroffen einmal vor 2 Jahren. Wir kennen uns länger, wir kennen uns 3, 4 Jahre, aber vor 2 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. Da haben wir uns getroffen und da hast du an dein Programm geschrieben oder ein Ding und ich habe an Poetry geschrieben. Aber an welchen Poetry haben wir uns kennengelernt?
Ja, das war mein einziger und erster. Also wo man sich, wie hatten der
mein geheißen? Erster Slam!
Ja, hat das so gegessen. Ja,
ja genau. Natürlich, es war auch mein erster Slam.
Ja, genau.
Ja, natürlich, voll, du bist neben mir gesessen.
Ja, genau. Wir sind nebeneinander gesessen und dann es war eh witzig, so quasi, so wie die einzigen, quasi, die ein bisschen fremder ausschauen, ja, so haben sie quasi verstanden. Und die setzen wir zusammen, so quasi, so ungefähr, dann haben sie uns hingesetzt. Und ich kann mich erinnern. Und da habe ich nur einen Text mitgehabt. Ich hab das, kann mich erinnern. Und dann bin ich in das Finale gekommen.
Ja.
Und dann habe ich halt, scheiße, ich habe keinen zweiten Text.
Ja.
Dann habe ich aber noch was im Kopf gehabt. Das ist witzigerweise eine rohe Nummer gewesen für mein erstes Kabarettprogramm. Und dann habe ich quasi diese Stichwörter abgelesen und hab improvisiert, ja. Und dann bin ich halt, weiß nicht, was bin ich geworden? Ich weiß nicht, ich war ja im Finale auf jeden Fall. Ja, von dem kann ich mir nichts kaufen.
Ja, ja, ja.
Aber ja, es war witzig, ja. Genau.
Ja, geil. Stimmt, jetzt kommt's mir. Poetry Slam, das der erste Slam war, das wo wir uns kennengelernt haben.
Aber du hast ja dann weitergemacht mit Slammen, oder?
Ich habe dann weitergemacht mit Slammen, aber aus irgendeinem Grund sind wir in Kontakt geblieben. Wahrscheinlich haben wir uns auf Instagram gefolgt.
Ja, dann hast du die Ex-Freundin, die habe ich gekannt, eben von Oberösterreich, eben von damals noch.
Ja.
Weil das ist eine Freundin von einer Freundin wieder Und dann, aber die Frage ist wirklich, haben wir uns einfach so irgendwie zusammengeschrieben, dass wir sagen, hey, machen wir mal was, wenn wir uns so nett gefunden haben? Ich weiß wirklich nicht, ja, warum das dann.
Habe ich immer nicht mehr, weil ich glaube auch, dass ich schon vorher bei deinem Programm war. Ich glaube, dass ich mir Selbstliebe schon das angesehen habe. Das heißt, ich nehme an, wir haben uns auf Instagram gefolgt und ich habe dann einfach dein Programm gesehen und bin zu dir gekommen.
Das war's. Und du hast mir, glaube ich, geschrieben, ja, dass es so grandios war, natürlich. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns wieder mal was trinken gehen, ja. Also irgendwie. Ja, 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 voll.
Ja, lustig. Ja, genau. Ja, okay. Das so wird es circa gewesen sein. Ich habe das irgendwie nur im Schirm gehabt, weil ich habe mir dann gedacht, eigentlich lustig, ich kenne dich, ich weiß gar nicht mehr woher. Mhm. Ich weiß, dass es ein Zufall war, eben, dass meine damalige Freundin dich auch kannte. Und jetzt ist alles von dir ausverkauft und ich krieg keinen Platz mehr, um dein Programm zu sehen, bevor wir uns treffen.
Ja, also eigentlich. Ja, weil es so kleine Seele sind.
Ja,
es sind, also wenn nur 10 Leute reinpassen, dann ist es schnell ausverkauft.
Aber eben so ist es ja auch nicht. Das ist ja das Ding. Es sind kleine Seele, es ist jetzt nicht die Stadthalle. Ja. Da wirst du vielleicht noch einen Weg haben, aber trotzdem, das sind Seele, die sind anselig und es sind genug Tickets. Und allein, dass ich es geschafft habe, dass ich mit meiner Frau ein Programm anschauen kann, war spontan am letzten Tag, wo noch ein Ticket frei geworden ist, dass ich das gemacht habe. Also stark, ist doch mega schön.
Ja, danke. Na, also es ist ja viel Arbeit gewesen, aber macht extrem Spaß. Also dass es so gut gerade läuft, hätte ich mir nicht gedacht. Aber es ist jetzt trotzdem mein zweites Programm, ich mache es noch nicht so lang. Natürlich hilft auch meine Insta-Reels, ja, die ich halt vermehrt. Ja, das ist der Hauptgrund, warum.
Das habe ich eben, das hast du auch vor 2 Jahren, bilde ich mir ein, gerade so angefangen. Ja. Und so wie ich, alle, die den Podcast hören, wissen, ich hasse Social Media und bin nur genervt davon, aber bitte folgt uns überall. Und du, dieses eben, was ich jetzt auch immer habe, dass es so anstrengend ist, man muss irgendwelche Reels posten die ganze Zeit und Ding, und deswegen läuft jetzt die Kamera mit diesem Licht neben uns her. Aber das war vor 2 Jahren, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dein Thema. Und das nächste, was ich so mitbekomme, ist das neues Programm und ich kriege kein Ticket mehr. Das ist krass.
Ja, es ist heftig. Ja, es ist, also, nein, voll cool. Also ich finde es cool, freue mich, dass das alles so passiert ist. Was soll ich dazu sagen? Also ich bin sehr dankbar und froh und ich hoffe, den Leuten gefällt
es. Ja, es scheint so und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass der Wachstum weiter in die Richtung geht und das Wachstum, ja. Mhm. Und dass du, dass ich immer Schwierigkeiten werde, mehr Tickets zu kriegen, aber dass ich dann trotzdem bekomme. Ich möchte aber ganz, ganz weit vorher noch anfangen. Und es geht ja um den Romeo Kaltenbrunner, der eigentlich im Mühlviertel in Oberösterreich aufgewachsen ist. Und das ist ja auch irgendwo, oder zu irgendeinem Teil zumindest, wird es deine Heimat sein. Mühlviertel.
Ja, ich bin dort aufgewachsen. Genau. Also in Oberösterreich im Mühlviertel und ich sage immer so ein bisschen sozialisiert worden, weil ich meine Jugend halt einfach quasi dort verbracht habe. Es ist irgendwie so, wie wenn man sagt, du bist aus Wien, aber du wirst wahrscheinlich die meiste Zeit halt vor allem im 22. Verbracht haben. Und das ist halt der Unterschied. Also wie jetzt ein anderer Bezirk, glaube ich jetzt einmal.
Ja. Jetzt gerade beim 22., aber vorher ja beim 7., im 5., im 11.
Okay, also du bist ja Jet-Setter quasi, ja, okay, international.
Können wir jetzt vom Zentrum bis an die Rand.
Dann war das ein schlechter Vergleich, das können wir alles löschen, dann haben wir gar keinen.
Aber ich hab zum Beispiel so einen Bezug zu Simmering. Im 11. bin ich geboren, bin nach meiner Geburt im 11. Bezirk aufgewachsen und fühle mich sehr Simmering zugehörig.
Ja.
Habe immer gesagt, früher, ich bin halber aus Delhi und halber aus Simmering. Das sind meine Wurzeln für mich. So kann ich wahrscheinlich Mühlviertel, werde ich wahrscheinlich ein bisschen so sehen. Wie
ja, als Mühlviertel ist halt eher, also wir müssen jetzt einen ganz neuen Vergleich machen, weil ich bin mir, glaube ich, ein bisschen 22 aufgewachsen, aber gut, dann ist das wurscht. Nein, als Mühlviertel ist ja halt quasi so in Oberösterreich so der nördlichste Teil oben, wenn ich es jetzt geografisch richtig interpretiere. Es ist quasi parallel, man kann sagen, wie das Waldviertel. Mhm. Ja? Da wird einmal ein bisschen witzig gemacht, ein bisschen geschimpft, man ist ein bisschen hinterwäldlerisch, es gibt nur Bauernhöfe und so weiter und stimmt grundsätzlich. Und ja, da bin ich halt in der Gegend aufgewachsen und war halt, ja, also der Einzige, der ein bisschen dunkler war.
Mhm.
Ja, also kann man so sagen.
Es gibt schon auch Leute, die den Podcast nur hören und die werden bis jetzt zum Beispiel nicht checkt haben, dass du, so wie ich, ein Migrationswort, oder das vorher erst einmal einen Kommentar dazu abgegeben, aber man hört es dir ja nicht an, dein Name ist Romeo Kaltenbrunner, aber man sieht es dir an, dass es einen Migrationshintergrund gibt. Du hast es im Programm auch selber Migrationsvordergrund genannt und ich finde es auch immer gut, ein bisschen zu erklären, ey Leute, bei uns sieht man das. Wir gehen rum und man sieht bei uns, dass wir nicht irgendwie sagt man Autochon, Autochone Österreich, also ich glaube, das sagt man,
oder? Ja, ich glaube schon.
Oder ist ein Sturm?
Ich bin vom Müffel.
Ja, das ist eh wurscht, wie ich sage.
Wird schon stimmen.
Aber war das für dich ein Thema zum Wegziehen? Also es war für mich bei der Recherche auch war ein Thema für dich, dass du nach Wien ziehst, dass du dort vielleicht ein bisschen weniger oder hier weniger auffällst? Oder war ein Thema, nein, ich will Comedian werden und Kabarettist werden? Oder war nichts davon Thema oder war beides Thema?
Boah, irgendwie war irgendwie alles Thema und auch wieder nicht. Also es ist, also warum, ich habe es irgendwie schon genossen, das Ländliche. Also ich merke so, das ist schon was mir fehlt, dieses, du gehst raus, hörst nur irgendwelche Viecher und Tiere und das war's. Mhm. Also ich bin wirklich sehr ländlich aufgewachsen. Mhm. Ja, ist nicht so weit weg von Linz eigentlich, aber es ist so ein Eck, wo irgendwie nichts besiedelt worden ist irgendwie. Und es ist wirklich sehr ruhig und das ist als Jugendlicher natürlich laff, weil du brauchst überall ewig hin. Also wirklich tatsächlich der Bus, die Bushaltestelle, wo der Bus, der stündlich gefahren wäre, der war über 2 Kilometer weit weg.
Mhm. Du kennst es ja nicht anders doch, ne?
Ja, aber trotzdem, es ist also, genau, du kennst es nicht, aber du siehst es halt dann quasi, wenn es dann irgendwie Leute von der Stadt, von Linz kennst, aufgrund der Schule und so, und dann merkst du halt, die fahren mit einer Straßenbahn, also vor allem, wenn man älter wird und man ist dann einmal alleine mit Freunden quasi in Linz, und dann merkt man, boah, wenn ich da wohnen würde, bräuchte ich einfach nur in eine Straßenbahn reinspringen, weil die kommt alle 15 Minuten. So war aber, wie geil, ja, also jetzt rege ich mich auf, wenn du 15 Minuten stehst, dann gehen da 3 durch. Also das ist wirklich, da explodiere ich. Und das war schon so, wo ich mir denke, so, das ist viel geiler. Ja? Mhm. Und was halt natürlich so am Land halt ist, du machst halt sofort einen Führerschein, schaust, dass du halt irgendwie ein Auto kriegst, das einen Wert hat von einer Kisten Bier ungefähr. Mhm. Ja? Hauptsache, du kommst von A nach B. Aber eigentlich jetzt im Nachhinein habe ich diese Ruhe schon sehr geschätzt, vor allem auch diese Möglichkeiten, dass du nicht immer von irgendwas gereizt wirst. Also es gibt so viel Reiz in einer Stadt, ja, durch Menschen, durch Lärm, was weiß ich. Ich will jetzt nicht sagen, was gut oder schlecht ist, aber du wirst irgendwie am Land dann irgendwie ein bisschen oft kreativer. Mhm. Das Einzige, was halt ist, dadurch, es gibt halt natürlich weniger Menschen. Mhm. Ja, wenn du mit denen auskommst, hast du ein Problem. Mhm. Ja, bei mir war es halt immer so, ich habe viel und gern Sport gemacht. Das heißt, da habe ich immer meinen Anschluss gefunden, da bin ich ein bisschen mehr akzeptiert worden. Mhm. Ich kenne aber auch Beispiele, wenn du keine gewisse Sportlichkeit mitbringst, dann gehörst du nicht so dazu. Mhm. Ja, das heißt, dann brauchst du die Muse, wie wir so schön sagen, du musst bei der Musikverein mitmachen. Mhm. Ja, wenn du das auch nicht hast, dann kann es ein sehr trauriges Leben sein.
Mhm. Kann sehr einsam werden dann.
Du musst schon ein Teil von dieser Gemeinschaft sein.
Ja. Ja,
und das ist halt wirklich schwierig. Ja, also das ist halt wirklich der Unterschied vom Dorf oder halt Kleinstadt. Gibt es halt auch. Also der Kleinstadt ist vielleicht nicht mehr so ganz. Aber Dorf ist halt wirklich so funktioniert.
Und dann bist du direkt vom Dorf nach Wien gezogen?
Nein, ich bin nach Linz gezogen.
Okay.
Also quasi mit einem sehr engen Freund, damals eh in einer WG, wegen einem Studieren auch. Habe in Linz noch studiert, also im ersten Studium. Aber vorher habe ich halt immer gearbeitet, unterschiedlichste Jobs gehabt, irgendwie, dass halt Geld reinkommt. Habe in Linz gewohnt. Später ist der dann weggezogen, dann habe ich mir irgendwie so eine ganz kleine Wohnung besorgt. Also das ist so quasi wie Gemeindebau, bei uns heißt es halt GWG-Wohnungen. Es ist ähnlich wie der Gemeindebau, es sind so Sozialwohnungen. Und da habe ich Glück gehabt, da habe ich recht günstig eine Wohnung gekriegt, die aber sau heiß war, weil es war so Dachgeschoss und ich glaube, da hat automatisch, wenn es draußen 30 Grad gehabt, da hat es drinnen 40 Grad bei mir gehabt. Irgendwie, das ist irgendwie so ein Multiplikator hat das irgendwie gehabt.
Und wie hat sich dann nach Wien gezogen?
Ja, eben Studium fertig gemacht, merkt so diese Jobs, was ich kriege in Linz. Also Linz ist halt wirklich sehr industrielastig. Das heißt, wenn du das nicht taugt und wenn du sagst, da fühle ich mich nicht wohl mit was Technischem, dann wird es wirklich schwierig.
Mhm.
Ja, und da habe ich gemerkt, ich möchte und muss weg. Hab aber überall eher näher mein Glück versucht, quasi mir vielleicht Salzburg wäre was, aber das ist eigentlich auch eine kleine Stadt, ja. Mhm. Auch teuer schon damals gewesen und dann habe ich geschaut, ja, Deutschland vielleicht, weil ich Freunde gehabt, die nach München gegangen sind, nach Berlin, aber da waren halt die Einstiegsbarrieren einfach so teuer und eigentlich wollte ich, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber ich wollte früher nie nach Wien.
Mhm.
Ich wollte wirklich nie nach Wien und mittlerweile aber bin ich so froh, also beste Entscheidung gewesen und mag ich sehr und dann bin ich halt quasi durch einen Job, den ich gefunden habe und die wollten mich dann haben, bin ich nach Wien gezogen und habe auch viele Freunde und Freundinnen, die wegen dem Studium daherkommen sind.
Mhm.
Und dann war halt einfach der Start viel leichter.
Ja. Ja. Also ich, als ich 18 war, ich bin in Wien aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, aber als ich 18 war, war ich bei Summer Splash. Summer Splash war eine Matura-Reise. Mhm, das gab's nur zur Auswahl, X-Jam oder Summer Splash. Da gehst du, dann kannst du eine Woche Flatrate saufen, bis du im Koma bist. Total ungesund und so Ding, aber war lustig. Also mir hat Spaß gemacht. Aber für Summer Splash, wo ja dann aus allen Schulen Österreichs verschiedenste Menschen zusammenkommen, habe ich zum ersten Mal gecheckt, wie alle außerhalb Wiens Wien hassen. Das war richtig schlimm für mich. Ich habe gedacht, so, wo ist das Problem? Ich meine, ich kannte nicht einmal wirklich Wien. Ich kannte nur Simmering und den 10. und den 3. und ich dachte, das ist Wien. Gerade mal, dass ich einmal in 2 Jahren am Stephansplatz oder auf der Marienfelstraße war damals. Hat aber auch gereicht, weil alle meine Freunde waren halt aus der Umgebung und dann bist du auf einmal in der Türkei auf Summer Splash Matura-Reise und sie grölen die ganze Zeit, wir tauschen Wien gegen Südtirol. Und ich habe zuerst einmal den Satz verstehen müssen und dann war ich so, warum? So, was haben wir getan? Ich habe mir gedacht, das ist geil, nach Wien zu ziehen und ich dachte, ihr macht alle Ausflüge nach Wien im Sommer mit der Schule. Dann habe ich verstanden, nein, Wien ist sehr verhasst. Ich glaube, ich verstehe mittlerweile auch die Gründe, warum man wenn man auch nicht von der Stadt kommt, eine Stadt hassen und lieben gleichzeitig kann. Also ich glaube, ich verstehe das schon. Aber es war ein Schock für mich. Und ein bisschen traurig finde ich es immer noch. Weil Österreich ist klein genug. Wir könnten uns schon alle lieb haben ein bisschen.
Ja, voll. Aber ich glaube, das ist generell, oder? Die Hauptstadt hasst man immer. Mhm. Also es ist egal, wenn du in Deutschland bist, machen sie es ja über Berlin lustig. Ja. England über London. Also ich glaube, das hat man immer. Und es ist halt so, weil halt von da halt irgendwie die Entscheidungen ausgehen. Und ich kann jetzt zum Beispiel nur mit dem Beispiel Landwirtschaft sagen, da wird halt einfach sehr viel Populismus betrieben von den, ich sage mal, Bauernbund zum Beispiel oder den VertreterInnen, die quasi von der Landwirtschaftskammer und so bla bla, also ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber die sagen, ja, das sind wieder diese Entscheidungen von Wien. Ja, also das sagt man so umgangssprachlich. Nein, aber natürlich, weil da halt natürlich das Parlament und so weiter und da die EntscheidungsträgerInnen sitzen, ja. Und dann wird das halt immer einer Örtlichkeit zugeschoben. So, da sitzen die Gescheiten studieren und wollen uns erzählen, wie wir mit die Viecher zum Untergehen sollen. Na, sicher nicht. Also, und da kommt halt diese Frustration und das wird halt vererbt.
Aber ja, ich finde das auch, so bis zu einem gewissen Rahmen ist auch okay, die Hauptstadt zu hassen und dieses, solange es ein bisschen spielerisch ist, solange man sich ein bisschen mobbt und disst, so wie man zwischen Geschwister auch ein bisschen an Dissen hat, ist es okay, solange es nicht wirklich Hass ist und tiefsitzende Probleme. Aber, du bist dann nach Wien gezogen. Also du kommst vom Land, du hast Familie am Land, dann ziehst du nach Linz, dann ziehst du nach Wien. Du hast studiert und dann sagst du, ich werde jetzt Comedian oder ich werde jetzt Kabarettist, ich gehe jetzt in die Kreativbranche. ich denke mir, abgesehen davon, dass ich jetzt auch in meiner neuen Funktion als Vater ein bisschen auch sagen würde, Tamara, hast du das jetzt wirklich durchdacht und was sind die nächsten Schritte? Jetzt, ich kann mich auf der anderen Seite aber auch daran erinnern, dass ich, nachdem ich mein Studium beendet habe, mit der Schauspielschule angefangen habe.
Das weiß ich gar nicht.
Ich habe es für ein paar Monate gemacht, dann habe ich es wieder beendet. Aber ich weiß noch, wie mein Papa, die ersten Monate musste er mich auch noch unterstützen finanziell, weil ich es selber nicht hätte leisten können. Und der hat mir schon, er hat schon mal geschluckt. Er hat mir das Geld gegeben, das ich braucht habe, für den ersten Monat, die erste Gebühr, die ich da für das erste Monat zahlen musste an der Schule. Es war schon schwierig. So, jetzt hat der Bub studiert. Jetzt könnte er einen gescheiten Job, jetzt hat er was Gescheites gelernt, quasi ist ja wurscht, ob du studiert hast, aber du hast was Gescheites gelernt. Und jetzt machst du was Kreatives. Wie hat dein Umfeld reagiert damals?
Ja, also der Punkt war der, ich habe nie was in dem Bereich gemacht. Also sei es irgendwie, viele haben ja irgendwie so Theater gemacht. Also für mich war ja das Erste, dass ich was Künstlerisches mache, war diese eine Slam, diese Poetry Slam. Und da war ich schon in Wien. Der Grund war halt immer, also so wie aufgewachsen bin, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, ich bin ja ohne Vater aufgewachsen. Meine Mama war alleinerziehend, ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Das hat, also muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen, es war finanziell immer sehr knapp. Mhm. Ich bin der Älteste von meinen Geschwistern und Halbgeschwistern und da nimmt man automatisch eine gewisse Rolle an, dass man quasi der sein muss, der ein bisschen für Sicherheit sorgt und so weiter. Ja. Kann sein, dass das alles jetzt konservativ klingt, aber wie schon gesagt, ich bin am Land aufgewachsen und das sind halt die Spielregeln so, aber ich glaube, viele kennen es halt auch, gerade aus vielleicht migrantischen Familien, wo das halt auch öfters so ist, vor allem wenn man aus einer Arbeiterschicht kommt. Ja. Da ist es einfach so, quasi die Eltern geben da oft wahrscheinlich das Gefühl, hey, wir haben so hart gearbeitet, damit du eine gute Bildung machen kannst, jetzt bring uns da irgendwie. Sie würden es wahrscheinlich nicht direkt sagen, aber sie erwarten sich quasi so irgendwie, dass irgendwie was zurückkommt, so quasi Sicherheit vielleicht, wenn sie selbst in der Pension sind. Oder ich glaube, dass es oft so ist, also von Freundinnen und Freunden weiß ich, dass das so ist, die die Migrationshintergrund haben und wo halt vor allem die Eltern aus der Arbeiterklasse sind. Also,
ich glaube auch, dass vor allem, wenn du eben aus der Hacklerschicht kommst, egal ob es, ich glaube, dass es Eltern gibt, die das von dir fordern, es gibt auch welche, die es nicht fordern, aber du hast den Druck. Also auch, ich glaube, selbst wenn es die Eltern nicht fordern, hast du ja immer, du weißt, wie viel sie kackelt haben, damit du irgendeine Ausbildung hast und du hast selber den Druck, glaube ich, schnell mal auf deinen Beinen zu stehen. Du hast automatisch, wenn du Kind von einer Hackler-Eltern bist, das Gefühl, du musst schnell dich selbst um dich sorgen können.
Ja.
So ein bisschen automatisch.
Ja, und so war es. Also ich habe ja sehr früh also unterschiedlichste Jobs gehabt, sei es Gastro, Callcenter, am Bau gearbeitet, lauter so Sachen, was irgendwie Geld bringt. Und das hat mich schon sehr geprägt. Ich habe sehr viel gelernt, aber habe dann später, jetzt mache ich vielleicht einen großen Sprung, gemerkt, okay, diese Art von Arbeitserfahrung zählt nicht. Vor allem in einer sehr, ich sage mal so, akademischen Welt oder wenn du einen guten Job, ja, unter Anführungszeichen, haben willst, kann ich mich noch erinnern, wie das belächelt wurde, weil ich das quasi im Lebenslauf reingeschrieben habe. Und ich habe mir gedacht, ist doch super, dass ich diese Erfahrung mitbringe und so. Nein, ganz im Gegenteil. Mit Kabarett war eigentlich wirklich der Hauptauslöser eine Freundin, beziehungsweise die Geburtstagsfeier von einer Freundin, wo auch ihre Eltern waren, also es war bei ihr zu Hause und da waren wir eh schon sicher 19, 20 circa. Und dann sagt ihr Papa so, hey, der horcht sich an wie ein Kabarettist. Ja. Und dann sagt sie ihm, ja, das, ich sag, denk mal, die ganze Kabarett machen. Und ich frag, was ist das? Ich habe nicht gewusst, also ich bin nie mit dem aufgewachsen, ich habe lustige Fernsehserien und so gerne angeschaut, Malcolm mittendrin war halt so einfach, oder Prince von Bel Air, einfach eh die Hälfte nicht verstanden, weil ich nur zu klein war. Aber es hat mir irgendwie taugt, ja, oder später dann auf MTV von Dave Chappelle, die Shows und so. Also das hat mir schon irgendwie taugt vergiss den Namen immer, der in Borat gespielt hat und so.
Mhm.
Also das ist irgendwie diese humoristische hat mir irgendwie taugt, aber so, dass da wer auf der Bühne steht, im deutschsprachigen Raum, keine Ahnung, also viel später erst. Und dann war das irgendwie so da und dann über Freunde, die haben dann irgendwie Videos gezeigt vom Thüringer, vom Bolt, das ist ein ganz alter Kabarettist, der wird wahrscheinlich niemand was sagen aus Bayern.
Ja,
ich muss sagen, immer sagen, hey, ich habe mir da jetzt auch ein bisschen so viel Inspiration und so Videos von denen angeschaut. Also ich weiß nicht, ob das, wenn der jetzt noch mal starten würde, ob das noch mal funktionieren wird. Aber ich finde das grandios.
Mhm.
Also diese Figur und was er redet, ich meine, der ist mittlerweile 84. Aber ich finde das war schon damals so innovativ und so. Und von dem bin ich halt wirklich ein Fan geworden und das habe ich irgendwie zufällig halt irgendwie so mitgekriegt, weil die Freunde sind da aus, das war so ein Insider. Da gibt's zum Beispiel eine Nummer so, also das redet irgendwas, magst du einen schwedischen Kaffee? Und die sagen das so und ich frage so, was ist denn ein schwedischer Kaffee? Und das ist anscheinend im Video oder in der Nummer der Insider, du weißt nicht, was ein schwedischer Kaffee ist. Ja? Mhm. Und ich bin nicht halt richtig da reingeflogen und dann scheiße, was sind ihr für Trotteln? Und dann dachte, so, das ist überhaupt nicht lustig. Oder später habe ich das gecheckt, ja, weil ich dann quasi reinkommen bin. Und dann habe ich gesagt, irgendwie will ich das einmal machen. Irgendwie taugt mir das. Und Jahre vergangen und dann war ich schon in Wien, habe das irgendwie nicht ganz vergessen, weil dann immer wieder so Momente waren, zweites Studium war auf einer FH in Wien und dann haben wir irgendwie sowas gepitcht, so ein Marketingkonzept für irgendein Produkt. Und das habe ich halt so sehr unvorbereitet halt mit meinem Stil gemacht, wie ich es halt so mache. Und dann haben die halt auch gesagt, ah, das war ja Kabarett, das war so lustig, so gut und so. Und dann haben wir quasi gewonnen und das Ganze. Und dann ist die Nummer hergekommen, also machen Sie was im Kabarett? Und so, nein. Und würde ich fast sagen, ja, ich habe das Chef das gehört. Aber es waren nicht immer so ein bisschen die Leute.
Mhm.
Und eigentlich war das aber für mich immer so, Romeo, das ist Kunst. Du wirst mit dem nie Geld verdienen.
Mhm.
Das ist so eine andere Welt. Das ist für Leute, die selbst irgendwie Eltern haben, die eben studiert haben oder die aus dem Bereich kommen. Und das merkt man auch so, wenn ich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen rede, die haben zum Beispiel, ein Kollege hat zum Beispiel gesagt, da hat die Lehrerin gemeint, ja, er sollte mal zum Theater gehen und so. Und dann haben sie ihn zum Theater geschickt. Bei uns war es halt so, ich bin in eine Hauptschule gegangen, also heute NMS. Da war es so, hey, der redet irgendwie viel oder der kann was, der könnte mal im Verkauf arbeiten. Also weißt du, was ich meine? So dieser Zugang.
Auch Leute im Sales haben das ja auch oft.
Ja,
so ein Schmäh und so ein Ding.
Ja.
Das funktioniert auch ganz gut.
Ja, aber da merkt man halt einfach so diesen Zugang, dass da Lehrkräfte quasi je nachdem, in welcher Schule dass du bist und seien wir uns ehrlich, es ist schon eine gewisse Klassenzugehörigkeit, dass man sagt, so, ja, der könnte da im Theater oder Schauspiel machen und bei den anderen, nö, ja, dann wird er mir ein super Verkäufer.
Mhm. Ja. Ja, guter Punkt. Ich meine, es ist ja auch, man muss ja auch dazu sagen, ich verstehe es schon von dem her, der Mensch reagiert ja so wie das, was er kennt, ne? Und dann, es kann, wenn es jetzt 1000 gute Comedians gäbe, dann wäre es ja auch nichts mehr Besonderes, ja. Wenn es jetzt, oder Millionen. Und wenn du jetzt lauter Beispiele hast und die Barrieren, die diese Menschen sehen, die vielleicht auch die Lehrer und Lehrerinnen bei dir gesehen haben, bevor sie dir raten, dazu Kabarettist zu werden, die waren ja real. Die haben ja gestimmt, denke ich mir.
Ja.
Die Barrieren, dass du dich das traust und zu machen, gerade wenn du sagst, du hast doch eine Verpflichtung gefühlt, auch als Ältester einer alleinerziehenden Mama, aus der Hacklerschicht, ist ja nicht so leicht, dass du einfach sagen kannst, ja, ich werde jetzt Kabarettist. Also diesen Wunsch kann man ja vielleicht auch gar nicht, können viele sich ja auch gar nicht nachgeben.
Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich glaube, da ist es einfach einmal nur darum gegangen, Dinge auszuprobieren, wie als Hobby, Kindertheater zum Beispiel. Ja.
Stimmt.
Ja. Oder das, weiß nicht, welche kennt, die waren anscheinend, die haben gern gesungen, dann waren sie halt im Kirchenchor oder so irgendwas. Mhm. Also du musst ja nicht gleich immer quasi eine Karriere aus dem machen. Ich glaube, wir sind halt so ein bisschen gedrillt worden mit unserer Business-Ausbildung immer und so, wie kannst du aus dem, ich weiß voll, was du meinst, ja, weil so habe ich oft auch gedacht, wie kann ich aus dem quasi irgendwie mein Leben finanzieren, aber einfach nur mal ausprobieren. Mhm. Ja, und so sind wir halt aufgewachsen, weil so quasi irgendwas nur als Spaß zu machen, also das ist ja sehr selten. Ich habe zum Beispiel auch lang Fußball gespielt und du merkst halt so quasi, gerade so bei allen, wo es familiär finanziell eher schwierig war, also die haben schon Fußball gespielt mit diesen Hintergedanken, ich spiele da, weil ich vielleicht irgendwann Profi werden möchte, weil ich Kohle verdienen möchte.
Ja, stimmt.
Und dann hast du quasi wieder einen Kollegen gehabt, da war der Vater Chirurg und Mutter Anwältin, er hat das ja Spaß gemacht. Mhm. Ja, der gewusst, er wird auch Medizin studieren oder weiß nicht, die Kanzlei übernehmen. Ja, das sind einfach andere Zugänge.
Mhm.
Und am Land so quasi ein bisschen, ich weiß nicht, wie es ist, in einer Großstadt wie Wien aufzuwachsen. Aber du hast halt dann durch solche Vereine die Möglichkeit, dass du andere Leute aus einem anderen Umfeld kennenlernst. Mhm. Ja, weil in meinem Dorf, also in meinem Grätzl hat keiner irgendwie studiert gehabt.
Mhm.
Ja, aber dann später fährst du halt irgendwie so in die nächste Kleinstadt, wo es einen Fußballverein gibt. Und da auf einmal, aha, Sohn von Anwalt, Ärztin etc., Topmanager, und dann hast du noch einen Zugang.
Ja, ist es sicher auch, weil ich denke mir gerade, habe ich dir eben vorher gesagt, ich bin ja in Simmering aufgewachsen und habe maximal den 11. und den 10. und den 3. Bezirk rund um und um gekannt. Und immer, aber es war schon, was ich ein bisschen auch angenehm fand, aber ich glaube, man wird ein bisschen wahrscheinlich verzerrt die Wahrnehmung, wenn man an die Vergangenheit denkt, wenn ich an die 90er und die 2000er denke. Aber ich fand das immer schön, dass in meinem Umfeld, in meiner Schule, wir waren alle sehr divers im Sinne von unserer Herkunft, aber es war wurscht, weil unsere Eltern hatten alle nichts. Das war das, was wir gemein hatten.
Ja.
Also da, wo ich aufgewachsen bin, plus, minus, es gab schon manche Eltern, die haben, meine Eltern, ich sage immer, ich habe nicht gewusst, was meine Eltern alles sparen. Ich dachte einfach, wir sind arm. Ich wusste nicht, dass meine Eltern so viel zur Seite legen, dass uns heute wirklich gut geht. Und da habe ich wirklich Respekt, was die alle sich erarbeitet und erhackelt haben. Aber wir hatten alle fast kein Taschengeld. Wir hatten alle keine Markensachen. Wir hatten, also war auch unmöglich. Wir haben überlegt, wo kriegst du die beste Fälschung her? So in die Richtung. Ne? Und also wir waren alle aus derselben Schicht und es war wurscht, wo es herkommt. Und mittlerweile spreche ich mit denselben Menschen und sie achten auf einmal drauf, wo jemand herkommt.
Mhm.
Das finde ich ein bisschen schade, das war damals nicht Thema. Und erst als ich liebe meine Leute, die ich auch in meinen 20ern kennengelernt habe, aber erst da, als ich weggezogen bin aus Wien fürs Studium nach St. Pölten gegangen bin und du Leute quer aus Österreich da hattest, die mit mir im Studierendenheim gewohnt haben, habe ich auf einmal die Unterschiede gesehen.
Ja.
Wer mehr Geld hat, wer weniger Geld hat von den Eltern aus, wer hackeln gehen muss, wer hackeln gehen will und so. Also du merkst einfach diese Unterschiede und kannst dich auch wieder anders einsortieren, ein bisschen in dem Bereich. Ne?
Komplett, ja.
Wobei, ich muss auch sagen, für mich hat auch das aber, diese Erfahrung hat für mich auch die ganzen Perspektiven geöffnet, wie ich mein Leben eigentlich gestalten will. Weil du die unterschiedlichen Sachen auf einmal siehst, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast. Und viele Leute, die nicht verschiedenste Menschen kennenlernen, sehen ja oft Wege gar nicht, die sie gehen könnten.
Ja, voll. Und ich finde, das ist ja schon eine Erfahrung, weil ich muss sagen, ich habe ja eine Art HTL gemacht. Also das war so, also Elektrotechnik, so Fachschule mit dann Matura nachmachen. Da war ja alles so, ich weiß nicht, so irgendwie so vereinfacht. Also quasi, ja, kriegst einen super Beruf, bist du kannst gut verdienen und dann quasi bist du auf Augenhöhe mit allen anderen. Und dann irgendwie hat mir das aber überhaupt keinen Spaß gemacht, beziehungsweise ich merke, ich bin technisch so untalentiert. Also wirklich, ich war Elektriker, das ist nur irgendwie gegangen. Aber so konstruieren und so, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich muss mir das immer bildlich vorstellen. Und als Konstrukteur mit diesen Linien, das war immer so, hä? Und dann bin ich ja sehr schlamperter Typ und das war ja das so quasi, alles muss sauber zeichnen und ich bin halt doch ein chaotischer Typ, ja. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann irgendwelche Niederspannungshauptverteiler für irgendwelche russischen Verteiler oder Kraftwerke konstruiert. Und ich frage mich, ob da irgendeiner mal in die Luft gegangen ist, weil was ich teilweise konstruiert, die haben mich dann angerufen, so zu den ärgsten Zeiten, die wollten mich sicher zusammenschimpfen. Aber keine Ahnung, ich habe dann gesagt, das muss ich schmeißen. Habe ich dann und dann habe ich zum Studieren angefangen. Und erst auf der Uni habe ich wirklich gemerkt, was das echt heißt. So, aha, da, das ist, also ich habe mit Jus angefangen.
Okay.
Und habe Wirtschaftsrecht fertig gemacht, aber mit Jus, im klassischen Jus-Studium.
Wirtschaftsrecht fertig, du jetzt?
Ja.
Das hätte ich jetzt auch nicht.
Ja, ich verstehe es. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Also ich muss ja sagen, es hätte mir eigentlich so, gerade Arbeitsrecht hätte mir immer taugt, aber ich habe gemerkt, mit meiner Art und der Typ Mensch, was ich bin, passe ich in das System nicht rein. Mhm. Also ich bin viel zu chaotisch, ich bin viel zu Larifari, die sind ja sehr genau. Ja, die lesen sie, also ich bin ein alter ADHSler, ich habe mich immer schwer getan, ich habe mir immer das drum anhören müssen. Also ich habe mir nie diese Schinken durchgelesen. Mhm. Ich habe noch nie ein Buch gelesen von dem Justing. Ich habe mir das immer angehört oder bin in die Vorlesungen rein.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, okay, eigentlich passe ich da nicht rein, aber ich war damals so ein Dickschädel, ja, dass ich sage, ich will das irgendwie machen, weil mich interessiert es mich. Und da waren halt wirklich Leute dabei, die kommen halt aus dem Umfeld, haben der Papa als Rechtsanwalt, Richter, die reden halt irgendwie dann am Esstisch, die müssen nicht nebenbei arbeiten. Ich habe zum Beispiel einen Professor gehabt, der hat sich lustig gemacht über einen Kollegen, weil der bei der Wurst, sagt man so schön, beim Spar gearbeitet hat als Nebenjob. Das hat sich irgendwie ergeben und so. Und dann hat er wirklich so, und das war richtig, und da ist so irgendwie mein Beschützerinstinkt dann rausgekommen, was machst du jetzt lustig, so irgendwie. Mhm. Und das hat mich so angefangen, da war es wirklich so, da hat ein bisschen angefangen, okay, das ist eine neue Form von Diskriminierung, die ich noch nicht kenne. Mhm. Weil das ist ja so wegen der Hautfarbe und so, und das wie Smolle. Aber dann dieses Klassistische eigentlich, dass man da so ein bisschen gemobbt wird, aber natürlich intelligenter, weil die sind ja nicht blöd, die sagen ja nicht, du Bauernschädel oder so, sondern die machen das viel subtiler und so. Und das hat mich schon ein bisschen, also das hat mich irgendwie gekränkt.
Ja.
Und habe ich gemerkt, das ist nicht meine Welt.
Ja. Kenne ich jetzt auch noch aus dem Alltag, muss ich sagen.
Ja.
Weil ich bei einer großen Firma arbeite und bin ja ein geselliger Mensch, habe einen großen Freundes- und Freundinnenkreis. Aber so wie Alltagsrassismus ist auch dieser Alltagsklassismus, würde man dann sagen. Gerade wenn es darum geht, dass ich aus Simmering komme. Ich halte deshalb gern die Simmering-Flagge hoch, weil sich schon, finde ich, Leute oft sehr abwertend über die Bezirke, Favoriten Simmering etc. äußern, wo ich mir immer denke, glaubst du dann wirklich, du bist was Besseres? Oder warum muss man, also die Leute spielen oft mit Klischees, wo ich mir denke, da ist teilweise ein Wahrheitsgehalt auch dahinter, der wehtut.
Ja.
Es stimmt schon, dass wir aus Hacklerfamilien kommen, es stimmt schon, dass wir ärmer waren, es stimmt schon, dass wir mit Problemen noch zu kämpfen hatten, die halt in diesem sozialen Milieu ein Thema sind oder in der sozioökonomischen Klasse ein Thema sind. Wo ist dann der Witz? Also oft kommt für mich auch, wenn jemand was Abwertendes sagt und dann lachen alle, wo ist der Witz? Das heißt ja nicht, es muss ja nicht politisch unkorrekt sein. Ich finde es schon okay, dass man die Grenzen irgendwo ziehen muss und ich finde auch nicht, dass man jetzt nichts mehr sagen darf, so wie es viele bekritteln. Aber ich frage mich halt oft, wo ist denn der Witz dahinter?
Mhm.
Wenn du jetzt einfach nur irgendwas sagst, um dich über jemanden lustig zu machen, dann heißt es ja nicht automatisch, dass es witzig sein muss.
Voll. Bin ich voll bei dir. Vor allem kommt immer darauf an, aus welcher Position sage ich das. Weil wenn du sagst, du machst jetzt einen Witz, zum Beispiel wenn du auf der Bühne stehst und redest über deine Lebensrealität, wie es du jetzt so erlebt hast, in diesen ArbeiterInnenbezirke oder so, oder wenn du sagst, okay, ich bin in armen Verhältnissen, dann redest ja du über dieses Thema. Aber wenn dann wer anderer quasi so das nachahmt, wie es ja auf Social Media oft passiert, von Leuten, die quasi diese Comedy machen, fragen wir schon so, okay, seid ihr auch so aufgewachsen? Also, und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, ich will gar nicht zu philosophisch werden, weil es meistens eh nicht stimmt, was ich sage, gerade so in Zeiten der Krisen hat man Angst, dass man sich mit den Reicheren verdut und verscherzt. Weil zum Beispiel, ich habe das Gefühl, es war mal zeitlang gegen jetzt die Döblinger und so ein bisschen und gegen diese Reichen, werden schon auch immer nur verarscht. Oder gegen diese Ralph-Lauren-Typen. Mhm. Ja. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, jetzt schaut man auf die ein bisschen so rauf, weil die ja gewisse Stabilität auch widerspiegeln, mhm, mit ihrem Lebensstil, mit ihren Finanzen, mit ihren Erbe und so. Also mittlerweile will man das ein bisschen um diesen Lifestyle anstreben. Mhm. Ich verstehe es natürlich, dass es geil ist, was zu haben. Also ich sag's ganz ehrlich, arm sein ist nicht schön. Mhm. Ja? Und mir kommt immer vor, das immer verglichen. Damals, gerade so die am wenigsten gehabt haben, sind immer mit Sakko und so fortgegangen. Das ist eh so irgendwie, stimmt, ja, herum dann, als wären sie, ja, also ich hab eine wahre Geschichte, das ist wirklich arg. Ich war mir an damals an so einem, also da habe ich als Konstrukteur gearbeitet und einer in der Montage, ja, der war Hilfsarbeiter. Mhm. Der hat mich das nie gelernt gehabt. Ich schwör's dir, der hat vielleicht 1300 Euro verdient. Mhm. Und den habe ich dann in einem Club gesehen, in Linz, das ist so ein bisschen so ein Möchtegern-Schick-Mickey-Club. Und ich bin da mit meinem ehemaligen Chef öfters mitgegangen, wird dann immer alles zahlt und passt, super. Und dann steht der da drinnen mit Sakko, vier Damen, so wirklich sitzt er so in der Lounge, einer mitten, da die Flasche sprüht alles herum. Und dann redet er, Servus Ding, weiß gar nicht, wie der geheißen hat, nennt man jetzt einfach Stefan, ja. Servus Stefan, und dann hat er so, oh fuck, der hat mich jetzt erkannt, dann hat er gesagt, da ist irgendwas unheimlich. Dann springt er schon zu mir, sagt, hey, sag nichts über meinen Job, nichts über mich. Okay, passt. Und dann habe ich mich so ein bisschen zugesetzt, hat mir was eingeschenkt, gell, und so. Und dann hat der einfach den Damen erzählt, er ist quasi technischer Leiter von irgendeiner fetten Firma und ist jetzt nur das Wochenende da in Linz und hat sich ein kleines Zimmer billig gemietet. Und dann hat er mir erzählt, dass er das später dann in der Arbeit, er macht das so einmal in zwei Monaten, da haut er wirklich fast sein ganzes Gehalt raus und geht das Wochenende vollgas fort, reißt sich da irgendwen auf und lebt sein Leben. Und in Wahrheit lebt er noch immer zu Hause, nämlich. Also der ist im Elternhaus, quasi hat er gelebt und der hat mir das erzählt. Und das ist so witzig, weil jetzt gerade ist so ein bisschen, ja, das merke ich so von Kindern aus gutbürgerlichen Familien, wie sich halt so einer diesen Vintage-Style, ja, ich trage auch viel Vintage, aber halt ein bisschen aus dem Nachhaltigkeitsgedanken und weiß mir auch gefällt. Aber es ist ich weiß nicht, so ein bisschen so Show, so quasi so dieses aus dem Bereich Armut jetzt irgendwie so eine Art Image zu kreieren und edgy und cool zu sein. Und und ich finde das witzig, weil ärmere Leute wollen ja immer eher reicher sein und wollen sie so darstellen und reichere machen es genau umgekehrt. Mhm. Ja, und man sieht es dann, wenn sie aus einem siebten Bezirk Eignungswohnungen rauskommen, ja, so arm seid sie nicht. Mhm. Schatzi. Ja.
Du sprichst das ja auch in deinem Programm an. Ich finde es auch spannend. Also ich habe auch selber das Gefühl und ich habe ich merke, dass ich habe das, aber vielleicht liegt es auch am Alter. Also ich bin mir nicht sicher, ob meine Wahrnehmung hier stimmt. Aber ich denke mir, früher war es eigentlich für mich auch cool, aus der ärmeren Schicht zu kommen. Weißt du, so, ich habe mich identifiziert mit, ich identifiziere mich heute nicht mehr mit ihm, aber mit Bushido und diese Rap-Texte. Und es war immer, wir kommen aus dem Nix, wir hatten nix, wir haben nix.
Ja.
Aber du merkst es auch an dieser Musik. Hip-Hop ist jetzt auch nicht mehr so, ich komme aus dem Nix, ich habe nix. Und sozialkritisch, teilweise ungewollt war es früher sozialkritisch, aber ist jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist, ich bin so reich, ich habe alles. Ich habe eine Rolex, ich habe ein Ferrari und nur noch Gucci, ein Bratan, ich trage nur noch Gucci.
Aber arm angezogen war es ja trotzdem nicht, oder?
Naja, klar, wir haben, was war das?
Einfach Streetwear getragen.
Streetwear, es war so genau. Blind, Nike, diese
und
Sachen.
Hat schon auch alles, die Schuhe haben weiß ausschauen müssen, also quasi, weißt du, was ich meine?
Ja.
So dreckig und so hat nicht sein dürfen. Du hast schon irgendwie gebügelt und so, weil ich kenne das schon auch von Freunden von mir, also die in den schlechtesten Gegenden so aus Linz kommen sind, wenn die fortgegangen sind, also die sind herumgerannt, als wären sie, weiß nicht, der 50 Cent, ja. Und auch, genau. und das ganze, also quasi ja, New Era.
Fette Kette vom
alles.
Straßenfest,
ja,
die abgefärbt hat am Nacken, weil sie gefälscht war.
Also quasi, das war so diese Show, aber in Wahrheit, also ich glaube, das ganze Outfit war teurer als wie 3 Monatsmieten.
Ja, also bei mir war teilweise entweder geschenkt oder gefälscht. Worauf ich wirklich stolz war meine originale G-Unit Cappy, die aber sehr gefälscht ausgesehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich abgezogen wurde damals, aber der 30 Euro kostet,
ja, das war, blöd.
War von G-Unit und war wirklich geil. So mit Stirnband immer drunter oder Bandana und dann die Cappy drüber und habe nur so XXL-Sachen angehabt, also größere Größen als jetzt. Aber ich meine nur, man hat sich schon noch darüber identifiziert, dass man aus dem Nichts kommt. Wir haben ja damals eigentlich gesagt, Habere, behaupte bitte nicht, dass du aus dem Ghetto kommst, weil du kommst nicht aus dem Ghetto. Ghetto ist was anderes, aber das kannten wir aus der Musik. Und jetzt ist ja aber eher alles muss glänzen, bling, bling. Also da auch da merkt man das. Also ja. Auch in der Street Culture merkt man das, dass arm sein nicht mehr cool ist, sondern eher, ja. Das heißt, dass du viel haben musst. Und die Eltern müssen viel blechen für deine Dauerwelle, die du als Jugendlicher schon machen willst, für Markenklamotten, die du als Jugendlicher schon haben willst. Das muss, glaube ich, jetzt ist der Druck viel mehr noch da, als es bei uns da war, würde ich behaupten jetzt einfach, aus meiner Meinung.
Ja. Ja, es ist, ich glaube, ja, schwierig zu sagen. Bei mir, also das ist jetzt so, ich bin trotzdem, also bei mir war es so, ich bin auch mit so Hip-Hop-Klamotten und Skater-Klamotten rumgelaufen. Ja,
blind und so.
Ja, voll mit den Baggy-Bands und so. Und dann bin ich durchs Ackerfeld gegangen. Und so, die Schuhe, alles dreckig. Also das ist also, wirklich, es hat, also das Bild, ich frage mich wirklich, wie die Leute anschauen müssen. Also ich wirklich auch mit so Cap und so rückwärts, dann irgendwie so auf cool und lässig Baggy-Bands. Also ich wirklich die weitesten Hosen angehabt. Ja. Das ist so ganz gestört. Eine habe ich sogar, die passt mir sogar jetzt. Jetzt passt's, Mann. Ich denke mir so, boah, ist sie weit. Ja. Und wir hatten das damals ausgeschaut mit 14. Ja. Und ich habe das halt durch die Videos gesehen, weil es auf einmal zum ersten Mal hat es dunkle Menschen gegeben, die irgendwie nicht, über die gelacht werden, sondern die zeigen, hey, wir sind cool.
Ja.
Wir sind super, wir haben Macht. Ja. Ja. Und auf einmal stehst du da und denkst du, wow, weil, weißt du, wie oft ich davor das N-Wort gehört habe oder sogar wirklich so, du kannst das nicht, weil es liegt genetisch. Mhm. Also solche blöden Meldungen. Mhm. Aber du hast einfach nicht gewusst, was das eigentlich, also es hat schon was mit dir gemacht, aber ich habe dann nicht gesagt, hey, das ist rassistisch, das weißt du nicht, das Kind. Mhm. Ja. Und dann siehst du das und dann, also das ist so ein Öffner und du willst dann rein in dieser Welt. Mhm. Zum ersten Mal kannst du wer sein oder es interpretiert der wer so und dann hörst du auch die Texte nicht.
Mhm.
Also zum Beispiel, wie du sagst, Agro Berlin, Texte gehen gar nicht. Mhm. Ja, aber das waren einfach so Leute, die quasi so ausgeschaut haben wie du, ja, die ungefähr die gleichen Sachen reden, obwohl ich vom Land war. Mhm. Ja, aber trotzdem waren es halt so, und da merkt man halt dieses wie sehr Klasse eigentlich zusammenhängt und verbindet. Weil jemand aus der Stadt rappt was oder erzählt von was, aus einer Großstadt wie Berlin, dass ich mich als Dorfkind aus Österreich, aus Oberösterreich, angesprochen fühlt.
Mhm.
Das ist halt der Punkt. Merkt man so, da gibt's einfach Zusammenhänge.
Ja.
Und das habe ich schon gefunden und ja.
Das ist voll. Es war für mich auch der Grund, warum ich zu dieser Musik gekommen bin. Also ich glaube Hip-Hop generell und so Eminem und 50 Cent und Dr. Dre und die Schiene, keine Ahnung, hat mir einfach gefallen, weiß ich gar nicht warum. Aber wenn ich dann, wie ich zu Deutschrap gekommen bin, das war eher zu Samy Deluxe, Savage,
ja,
und
Shino, Deluxe, ja.
War, weil es zum ersten Mal angesprochen wurde, hey, ich bin Ausländer. Und das ist cool.
Mm.
Das ist in Ordnung. Und damit konnte ich mich dann ein bisschen identifizieren. Auch weil ich schon in einem diversen, habe ich gesagt, Zimmerring aufgewachsen bin. Mm. Aber es sind alles Europäer, Europäerinnen.
Mm.
Und ich war ja dann doch, meine Kultur war doch ein bisschen ganz anders, als die Geschichte. Aber wovon wir gerade gestartet haben, bis wir zu dem Thema kamen, war, ich glaube, ich habe irgendwas gesagt in Richtung, was man noch als Witz machen darf und was nicht. Und oft kommen eben diese Witze, die auf Kosten der, ich sage jetzt mal, von oben nach unten.
Ja.
Also oft wird sich lustig gemacht von oben nach unten.
Mhm.
Eben, wo du sagst, eben, wenn ich mich selber über irgendwas lustig mache, was mich betrifft, dann ist es ja auf derselben Ebene.
Ja.
Und wenn jetzt du irgendwas wegen meiner Hautfarbe sagen würdest, könnte ich auch drüber lachen, weil ich weiß, wir beide haben dieselben Issues damit oder ähnliche Gedanken oder was auch immer. Aber wenn es jemand von oben, der diese Erfahrung nie gemacht hat, der nicht vor Türstern gestanden ist und nicht reingekommen ist, wortwörtlich, weil er Ausländer ist, der sich dann darüber lustig macht, dann hittet das mich ein bisschen anders.
Ja, sicher.
Und oft sage ich den Leuten auch mittlerweile in meinem Umfeld, mir geht's gar nicht darum, was jetzt richtig und was falsch ist. Du brauchst mit mir gar nicht die Diskussion führen, was darf man denn noch sagen und was darf man nicht mehr sagen. Es geht einfach darum, dass ich es nicht lustig finde. Ich verstehe den Witz nicht.
Ja.
Ich verstehe den Witz nicht, wenn du jetzt einfach sagst, ein Dingbeispiel ist, Telering fragt doch den Inder. Dieser Witz kommt immer wieder. Wenn man sagt, wo ist der Witz? So, mach irgendwas, was lustig ist, dann reden wir drüber, dann lache ich drüber.
Ja.
Ansonsten entweder ich sage nichts oder lach halt nicht drüber, weil ich brauche nicht über alles lachen und ich muss auch nicht alles lustig finden. Ohne, dass ich jedes Mal die Diskussion führen muss, was ist denn jetzt erlaubt und nicht erlaubt und was ist denn richtig oder falsch. Das will ich als Person gar nicht tun. Du musst dich dieser Diskussion vielleicht auch ein bisschen geben, weil du stehst auf einer Bühne. Du strahlst was der Gesellschaft aus. Ich hatte das Gefühl, und das ist vielleicht auch nur Einbildung, bei dem jetzigen Programm Heimweh, dass du dich ein bisschen mehr traut hast. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen... Und ich habe wirklich gestern überlegt, ob mir irgendein Beispiel anfällt, aber mir fällt kein Beispiel an vom Programm, das ich mir letzte Woche eben angehört habe. Aber ich hatte wirklich währenddessen das Gefühl, du traust dich ein bisschen mehr, was zu sagen, was vielleicht, wo ich mir gedacht habe, vor 2 Jahren hättest du das vielleicht doch nicht gemacht, aus Angst, irgendwie politisch inkorrekt zu sein oder irgendwo anzuecken, wo man nicht anecken will. Das ist nicht politisch inkorrekt, aber hattest du das als Thema? Hattest du schon mal als Thema, dass du dir denkst, damit bewege ich mich auf Glatteis und wo du dir jetzt mit der Zeit denkst, wurscht, ich sag's trotzdem?
Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt so meine Wertevorstellung und da prüfe ich halt quasi alles mit dem Blick, beleidigt die wen, wenn ja, ich will fern und so, weil das will ich ja nicht. Ich will halt Themen ansprechen und also kann sein, dass ich mich mehr traue. Ich glaube, der Punkt ist der, ich glaube, ich habe jetzt im zweiten Programm ein bisschen wieder mehr gefunden. Das ist ja alles ein Prozess. Du startest dann mit dem ersten Programm, weißt nicht, was du da tust eigentlich, kennst du nicht aus. Also ich kenne ja viele, die sind ja mit dem aufgewachsen. Da haben die Eltern schon Kabarett geschaut und die waren mir als 8-9-Jährige dabei. Ja. Das habe ich alles nicht gehabt. Also jetzt, wenn ich mit anderen rede, ja, das und den Film. Und ich habe zum Beispiel, wo ich krank war, zum ersten Mal, also, wisst ihr wenigstens den Film Indien von Josef Hader und Alfred Dorfer angeschaut. Und das ist, also das ist ein, also wenn das die Leute wissen, so jetzt wissen sie. Also, das war so, ich hab das nicht kennt. Ja. Ja, und alle reden so, aha, okay, cool. Ja. Mhm. Interessant, ja. Und das ist halt so ein bisschen, da hast du quasi sicher einen Nachteil von Informationen her, weil was hat schon alles gegeben, welche Themen, über was wurde schon gelacht, weil es hat ja schon irgendwie eh schon alles gegeben. Ja. Das heißt, du musst das aus deiner eigenen Perspektive dann machen. Ja. Ich rede zum Beispiel viel über das Landleben und vergleiche Stadt-Land, haben, glaube ich, schon Tausende gemacht. Ja. Aber ich glaube, was diesem zum Beispiel der Unterschied ist, jetzt spricht halt eine Person drüber, die halt nicht so ausschaut, als wäre sie vom Land. Mhm. Oder sagen wir so, wo viele nicht glauben, der kommt vom Land. Mhm. Ja, erst, wenn ich mir Pappen aufmache. Mhm. Also, und das Hauptthema ist, warum ich so ein bisschen so reingegangen bin in das Thema, weil ich zum Beispiel, ich wollte nie das Thema Rassismus so weiß ich nicht, so direkt angehen. Mhm. Ich wollte so mit einem oder anderen Witz das Thema angehen, aber ich wollte eigentlich so ein relativ neutrales, weil das hat mich immer ein bisschen bei Ethno-Comedy gestört. Bei ein paar Namen, die alle super sind und gute Arbeit machen, Wahnsinn, wirklich. Aber da ist jedes Programm, die ganze geht so darum, ich bin heute hergekommen, ja, ich weiß, ich bin Araber, es war kein Kamel, lochen halt auch nur Bio-Deutsche drüber. Und das ist die ganze Zeit. Und da fragt man sich, okay, lacht jetzt gerade mit mir oder weil ihr wisst, okay, ich habe jetzt ein schwieriges Leben und dieses Ding, oder lacht jetzt einfach, ja, ihr Kameltreiber, ja, zum Beispiel. Ja. So. Und es hat mich schon immer gestört, und es ist immer nur dieses Thema gewesen. Ja, und das wird ja funktionieren, weil das ist wie Zucker. Zucker.
Aber das führt halt auch dazu, dass dann das Publikum glaubt, dass das für jeden lustig ist. Und dann geht genau das Publikum, das vielleicht selber nicht arabische Herkunft hat, zu jedem, der irgendwie braun ausschaut und sagt, haha, bist mit dem Kamel hergekommen.
Ja, es sind diese,
und dann stehe ich da und denke mir, wo ist der Witz? Verstehe ich jetzt nicht.
Oder du stehst da, ja, ich bin eigentlich kein Araber.
Ja, schon. Aber selbst wenn ich Araber wäre, weißt du, denke ich immer so, Araber, das ist ja nicht mal ein kreativer Witz, was ist das?
Nein,
das ist
es
so,
überhaupt nicht.
Hakan und Stefan Comedy von 1995, da hätte ich auch drüber gelacht, aber wir sind jetzt nicht 1995.
Ja, aber das Problem ist, du warst eben, da bist du vielleicht jung, und das Problem ist, es kommen wieder neue Junge und die finden es trotzdem wieder geil, weil einfach trotzdem die, und das kann ich denen verübeln, weil junge Leute sind einfach so locker, lässig und im Alter werden es dann auch nochmal so in der Pensionsalter, so quasi das Gefühl, so Teenager und so Pensionistinnen sind wieder auf demselben Niveau manchmal. Also also nicht alle natürlich, aber oft es muss locker sein und scheißegal, so irgendwie.
Vielleicht haben sie auch recht.
Oder? Ja, ja.
Vielleicht stimmt's auch, vielleicht sind wir zu verkopft in unserem Alter in 30ern und 40ern und 50ern. Und vielleicht haben die älteren und jüngeren Leute, die halt gar nicht in diesen Schranken denken, dann auch recht
mit. Ja, so irgendwie.
Ich frage mich auch selber schon auch oft, ich habe jetzt sehr bekrittelt diese Witze und mir geht es auch am Arsch, wenn es ein unkreativ ist, aber ich frage mich schon auch selber, bin ich zu sensibel? Mache ich mir selber damit das Leben schwer? Wenn niemand irgendwas böse meint, kann man ja auch einfach drüber lachen und es lustig finden. Und es war, mein Leben war leichter vor 10 Jahren, als ich es lustig gefunden habe.
Mm.
Es war für mich leichter vor 10 Jahren, als ich mich nicht angegriffen gefühlt habe.
Also genau, das ist der Punkt. Also ich glaube, man muss schon immer hinterfragen, warum fühlt man sich jetzt angesprochen oder angegriffen? Ich habe auch von vielen, also ich bin, glaube ich, sehr tolerant, gerade bei Kolleginnen und Kollegen, die ja persönlich kennen, wo ich mir denke, okay, die machen da mal einen Witz. Also ja, ich weiß, wie die eigentlich in echt drauf sind. Mhm. Ja, und das weiß ich, die machen ehrenamtlich viel Gutes, unterstützen die richtigen Sachen. Also da weiß ich, die meinen das nicht so, oder das ist so eine Art Bühnendings. Ja. Kriegen dann trotzdem Shitstorm und so weiter, ja. Aber dann gibt's wieder welche, da weiß ich, die machen so richtige 10, 20-minütige Nummern, wo es um das geht. Mhm. Da habe ich schon ein Problem damit. Ja. Weil man denkt so, hey, der Erfolg basiert darauf, dass du schon wieder runtertrittst. Mhm. Vor allem, weil da ist nämlich der Punkt, ich will jetzt keinen Namen sagen.
Das ist kein Beef.
Aber nein, voll, sonst fuck das jetzt da an zusammen.
Wie aber der.
Ja. Nein, aber man muss schon überlegen, zum Beispiel, wenn man Witze macht über die Deutschkenntnisse von einer Angestellten, mhm. ja, und dann heißt es, ja, ich darf das ja sagen, weil Migrationshintergrund. Mhm. Und man muss sagen, okay, aber du hattest eine Angestellte. Mhm. Ihr habt irgendeine Haushälterin gehabt oder so. Mhm. Also wie reich bist du? Mhm. Das ist ja nicht, und wenn ich quasi da jetzt, ich kann das einmal erwähnen und sagen und deshalb so rede ich so, aber wenn das dann ganze Nummern sind und es lacht dann hauptsächlich ein österreichisches Publikum, mhm. dann muss man sich schon hinterfragen. Ja. Und das sollte man hinterfragen, auch wenn es keine böse Absicht war.
Ja.
Aber das ist so was mir so auffällt gerade, aber auch viele anderen, die jetzt gerade in die Comedy- und Kabarett-Szene in Österreich vor allem reinsteigen, also vor allem oft Quereinsteiger und die alles abräumen, die wahnsinnig gute Sachen machen, also sei es Malerina, Toxische Pommes, und die, glaube ich, sehen das dann auch anders, weil wir sind so eine andere Ecken, die jetzt da mitreden darf, glaube ich, so von unserer sozialen Herkunft, wie wir aufgewachsen sind und so, und sprechen auch andere Themen an.
Ja.
Und das finde ich super. Und es ist halt immer so, dass quasi, das wird es immer geben, es kommt eine Generation, wird gerade gehypt, machen gerade bestimmte Themen, dann kommt die nächste Generation und zeigt, was du falsch gemacht hast. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so der Kreislauf des Lebens.
Ja. Und ich glaube, es ist auch okay, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es ja am anstrengendsten, wenn Leute nicht drüber, wenn sie immer gleich so beleidigt sind, darf ich gar nichts mehr sagen oder nein, das darfst du nicht sagen. Also auch von der anderen Seite finde ich das, wenn man mit dem oberen Finger rumläuft und sagt, das darfst du alles nicht sagen. Ich denke mal, es ist okay, wenn wir drüber diskutieren und ein bisschen uns überlegen, womit richten wir was an und in welche Richtung geht's. Ich möchte auch gar nicht, dass du dich jetzt nur zu dem Thema da äußern musst. Ich verplapper mich immer
hier. Ich habe nur also ich weiß nicht, weil da glaube ich haben ein bisschen aufgehört, warum ich eigentlich wirklich dann dieses Thema so gesagt, jetzt gehe ich ein bisschen ernster und es ist ja so, ich habe ja sehr persönliche Geschichten diesmal. Ja. Ich wollte mir eigentlich meine Person, ich bin ja einer, ich mag ja das gar nicht über mich reden.
Ja.
Ich bin wirklich, mein erstes Programm war ja quasi wirklich erfundene Story, alles und so zwischen den Zeilen waren so echte Erlebnisse. Ja. Aber die Nummern waren ja alle irgendwie erfunden. Und jetzt ist es so, dass ich zwar auch viele so finde, aber dann dazwischen auch immer viel Wahrheit. Aber warum das so ist, ist, weil ich habe überall gespielt mit dem ersten Programm am Land, habe so quasi so ein bisschen so gemacht, ja, Bewerbungsgespräch gehabt, wo man gefragt wird, Herr Kaltmann, woher kommen Sie denn? Und es geht immer so ein Ding und habe das verarscht. Und dann kommen die Leute wirklich so zu mir, ich schwör's da, in meiner Heimatgegend, ja, ich glaube 15 Kilometer weit weg, wo ich aufgewachsen bin aus dem Dorf, in Freistadt, sage ich quasi, kommen zwei Leute zu mir gleichzeitig und fragt der andere, sie sind Schauspieler. Ich sag, ich hab mir gedacht, der meint das als was Positives, weil ich so gut auf der Bühne gespielt habe. Sie haben den Dialekt so gut drauf, hat der gesagt, in, so quasi, und also der, ich hätte nie einen Fehler gemerkt. Und der zweite sagt dann, ja, na, die Ortschaften, was sie da zählen, haben sie das auf Google Maps geschaut? Und dann schaue ich es so an und dann denke ich mir so, ich meine, die jetzt nur hören, die wissen, aber so, wir sind jetzt so circa gleich braun, würde ich sozusagen sagen, ungefähr, Daumen mal Pi. Ich schaue jetzt nicht, also es gibt schwärzere Menschen. Ja. Und ich hasse Kaltenbrunner. Und dann habe ich mir gedacht so, wie will sich da jemand integrieren können oder quasi sich zu Hause fühlen, wenn man jetzt zum Beispiel Mohammed hassen würde, ja? Oder eben gebrochenes Deutsch, weil man erst mit 15 herkommen ist. Mhm. Der hat ja niemals die Chance, wenn ich sogar die ganze gefragt wird, ja, aber sie können ja nicht von da sein.
Ja.
Also mir, obwohl ich Kaltenbrunner hasse und so rede.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, wir haben so ein großes Problem, einfach also wenn es eine Gleichung wäre, von der Angabe her, also quasi die Rechnung ist schon falsch, wirklich von Anfang an. Und da muss ich rein. Da muss ich rein und muss dieses Thema eben Rassismus, Ausgrenzung, alles Mögliche, also in unterschiedlichen Nummern, auf so eine leichte, lockere Methode, wie man es gerne am Land so ein bisschen drüber lachen, haha, so, da muss ich das so verarbeiten, weil ich will das auch dann dort spielen, ja, und den Leuten zeigen, was sie anscheinend wissen. Weil, ich denke mal so, wir sind alle in unserer Bubble, wir wissen ja alles, was sollen wir sagen, was ist Rassismus, wir wissen ja das alles, was darf man denn sagen, oder ist verletzend. Aber dann kommst du wohin, und das ist alles nicht da.
Ja.
Und das hat mir doch, jetzt kann ich mich entweder aufregen, oder ich gehe diesen Weg und sage, das ist mein Auftrag mit dem Programm. Und das war so ein bisschen so mein Wunsch.
Was ich meinte mit auch mutiger, weil ich finde das gut, dass du gerade gesagt hast, nur als Feedback, das hast du gut geschafft. Es kam sehr locker rüber. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es um den Migrationsthema oder Rassismus und solche Geschichten, dass es da hauptsächlich drum
ging. Nein,
ich hatte wirklich das Gefühl, dass du in deiner Geschichte, die du erzählst, einfach Sachen verpackst, das habe ich mir dann auch so als Frage aufgeschrieben, die dir am Herzen liegen.
Ja.
Und dass die einfach rausgeschossen kommen und immer wieder einzelne Themen, die dir am Herzen liegen, den Hörer oder die Hörerin berühren.
Ja.
Mich jetzt immer wieder berührt. Ich bin immer wieder zwischen dem Lachen im Tag gesessen und habe mir gedacht so, ja, wow. Und was ich meine mit mutig auch, nicht nur, dass Leute wie wir zwei Rassismus ansprechen, ist das eine Thema. Oder was für Erfahrungen wir damit gemacht haben. Oder Klassismus, was für Erfahrungen wir als Hackler oder aus Hacklerfamilien gemacht haben. Aber da noch einfach zu sagen, du hast einen Satz gehabt mit, der Russen steht vor der Tür, die Nazis sind schon im Haus, alle haben sich abgepackt. Aber das ist, finde ich, schon sehr straight. Du bist sehr direkt an die Sache teilweise rangegangen. Ja. Und ich hatte mir gedacht, wow. Also du beweist du schon Eier so damit, ne? Dass du verstehst und einfach das jetzt sagst. In einer sehr gespaltenen Gesellschaft, wo es auch Leute, zahlendes Publikum gibt, das sich vielleicht dadurch beleidigt fühlen könnte. Aber du sprichst es einfach straight an, mit Humor, trotzdem direkt, trotzdem on point. Das fand ich eben stark. Und ich habe das Gefühl gehabt, hey, du verarbeitest einfach, was dir am Herzen liegt und bringst es auf den Punkt. Ohne dir diese, und ich das Gefühl hatte ich früher nicht. Dass du das, aber jetzt erklärst du es ja auch ein bisschen mit, dass du das auch wolltest.
Das ist quasi, ich glaube, wir machen alle eine Entwicklung. Wir probieren was und so und ich merke, okay, also ich bin mit dem ersten recht zufrieden gewesen, habe dann das öfter so dann umgehender, aber jetzt war es so quasi auch, dass ich sage, ich möchte ein bisschen eine Stand-Up-Version machen, also so Stand-Up-Kabarett nennen sie ja die Journalistinnen meistens, was ich mache. Wobei, also wollen halt immer irgendwie dem Kind einen Namen geben. Und die Idee ist halt, dass ich quasi eher als normaler Kabarettist auftrete, der quasi so ein bisschen aufstrebend ist, aber eigentlich rennt's nicht so. Also ich möchte ein bisschen so eine Show machen, als würde es gut laufen, aber es läuft nicht so. Und dann kommt halt so quasi diese Ehrlichkeit raus, dass ich eigentlich ja unter anderem auch Babysit, ja, damit ich quasi, ich bin nicht so 100% Künstler und so. Und quasi dann dieses Klassenthema halt so quasi so ansprich. Wenn man es verstehen und zuhören will, ja, also ich glaube, jeder hört und nimmt was anders mit. Zum Beispiel manche, ich mache immer ein bisschen so eine Studie, manche hören nur das, weil sie anders aufgewachsen sind. Mhm. Manche hören wieder ganz was anderes, weil sie eben so aufgewachsen sind wie ich. Oder das Schönste war, es war witzig, es war wie bestellt, war eine Journalistin da vom ORF und dann kommen drei Frauen, so in meinem Alter, so in unserem Alter herum und kommen und waren POC und haben, wir wollen kurz stören und wir wollen nur sagen, danke, dass du uns so schön repräsentierst. Und ich war so echt
geil.
Okay,
oder?
Also vor allem das weil es ist schon so, also ich kann die Lebensrealität von einer Frau nicht repräsentieren. Mhm. Ja. Aber wenn sie die irgendwie abgeholt fühlen mit Geschichten, vor allem weil sie das Gefühl haben, im Kabarett oder im österreichischen Kabarett oder Comedy gibt's das nicht. Also ich hab so Respekt gehabt, weil das war für mich schon ein Ritterschlag.
Yeah.
Und das gibt mir so viel.
Mhm.
Also das gibt mir wirklich so viel, weil irgendwie mache ich es schon genau deswegen.
Ja. Du hast, weil du gerade gesagt hast, dass Leute unterschiedliche Themen berühren und das, was du gerade gesagt hast, ich hatte wirklich Gänsehaut, obwohl ich das nicht mal bin. Aber ich finde, das kann man das so richtig vorstellen und dass dir das die Motivation gibt. Ich hatte zwei Sachen, die mich auch sehr berührt haben, glaube ich, aus deinem Programm. Das eine war eben Heimweh und die Geschichte, die du beschreibst, dass du aus Gründen, ich möchte nicht zu viel erzählen, weil die Leute sollen in dein Programm gehen. Es wird weitere Shows geben, die nicht ausverkauft sind. Aber das ist schon eben, ich fahre jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fahre, über Simmering, da steige ich, muss ich umsteigen.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn ich dort stehe, das ist sehr nah an der Wohnung, in der ich auch die meiste Zeit aufgewachsen bin, habe ich so ein bestimmtes Gefühl, weil das für mich ein bisschen Heimat ist.
Mm.
Selbst wenn ich eine sehr enge Bindung zu Indien habe, zu Delhi habe und generell auch in Österreich sehr gut rumgekommen bin und mich da sehr österreichisch fühle. Ich spreche viel mit meinem Sohn darüber, der andere Identitätsauffassungen hat natürlich, weil er jünger ist und anders darüber nachdenkt und als ich und auch eine andere Generation. Aber damit, immer wenn du beschrieben hast, wie du dorthin musst, hat man schon gemerkt, das ist ein bisschen nach Hause kommen halt. Und das war einfach ein schönes Gefühl. Und das im Kontrast zu setzen zu dir, mit dem Migrationshintergrund, das kommt auch immer nur, wenn du die Geschichten erzählst. Weil das fällt mir ja sonst auch gar nicht auf. Ich kenne dich ja auch und dann hat man auch weniger Schubladen, wenn man jemanden kennt. Weil ich glaube, selbst wenn wir beide eine ähnliche Hautfarbe haben, stecken wir uns auch in Schubladen, wenn man sieht.
Ja, klar.
Das ist ja auch menschlich. Ja. Das Zweite war, was mich krass berührt hat, war dieses Männlichkeitsbild. Und auch aus gegebenen Anlass, aus Sachen, die gerade passiert sind, auf die wir nicht näher eingehen müssen, weil das würde dem nicht gerecht werden, wollte ich auch darüber mit dir sprechen. Und mich hat's krass berührt, wie du erklärt hast, warum gewisse, wie hast du es genannt, ich habe es mal aufgeschrieben, dass man mit einem Bild von Männlichkeit auf, also du hast es nicht so gesagt, bitte schaut euch das Programm an, es ist richtig geil, wie du es rüberbringst. Ich bin nicht der Kabarettist, deswegen bringe ich es irgendwie rüber. Aber dass man ein gewisses Bild von Männlichkeit anerzogen hat, dass es aber gar nicht mehr braucht. Dass es vielleicht gebraucht wurde von der Generation vor mir oder der Generation davor auch, von meinem Papa, von meinem Opa oder von wem auch immer. Aber dass man gar nicht braucht. Du bringst es so gut rüber, wie du eine Geschichte erzählst von jemandem aus deinem Bekanntenkreis, der ein gewisses Bild hat und einfach mit diesem Männlichkeitsbild umherum läuft, das aber die Gesellschaft gar nicht braucht und das dann so eine Krise in dir verursacht, weil du eigentlich denkst, ich muss doch dieser Mann sein, der mich und meine Familie beschützt. Aber es gibt ja gar nichts, wovor man mich beschützen muss. Und dann erzeugt man vielleicht die Gesellschaft oder das Umfeld auch, wo dieser Schutz notwendig wird. Das hat mich ganz, ganz arg berührt. Und dann habe ich mich gefragt, weil du erzählst das aus deinem Bekanntenkreis, was für ein Männlichkeitsbild hast du gehabt, als du aufgewachsen bist?
Ja, erstmals danke, dass das du so schön rausgehört hast, weil das ist ja doch, jetzt hau ich den Tisch um.
Gut, Zucker raus jetzt.
Genau.
Richtiger Mann.
Ja, genau. Dass es du so rausverstanden hast, weil es ist ja eigentlich eine sehr sekundäre Nummer, also ich sage es ja nicht so direkt, aber du hast es sehr schön verstanden. Mir geht es so quasi darum, dass wir schon alle Menschen bewertet oder bewertet werden, so was quasi sichtbar ist. Ja, denkt man sich so, was ist denn das für Prolet? Ja, was ist das für ein Arsch? Oder weiß ich nicht, was man alles denkt. Oder also, wie rennt die herum? Aber du weißt ja nicht, was sie so im Hintergrund abgespielt hat. Also was für ein Loch die teilweise gekrochen sind und so. Und wir werden alle so, wir alle erwarten sich, dass wir alle normale Menschen werden, die alles sauber, super, richtig machen in jedem Moment. Aber das geht nicht.
Das gibt's auch nicht. Es gibt ja dieses normale,
genau,
sauber nicht.
Aber es wird schon erwartet. Also es wird schon erwartet. Wieso lernt, also quasi, wieso können die Kinder nicht so reden? Wieso finden die jetzt den Job nicht? Es wird immer so, andere schaffen es auch, aber sehen oft nicht, was sich im Hintergrund abgespielt hat. Mhm. Und das ärgert mich so, und das ist das, was mich schon stressen würde und früher gestresst hat, quasi, dass ich bestimmte Erwartungshaltungen erfüllen muss, beruflich und so, wie ich quasi in Meetings rede, wenn ich mit irgendeinem, was nicht, Vorstand ein Meeting habe, weil ich eigentlich nicht so bin. Mhm. Ja, und wenn du aber so aufwachst in diesen Kreisen, redest du automatisch so. Ja? Dass du vergleichst dich dann immer mit diesen Leuten und so weiter. Und genau das ist der Punkt, das wollte ich so ein bisschen eben ansprechen, dass eben die Figur, ich kann ja eh sagen, der Harry, einen Vater gehabt hat, der halt wirklich ein sehr schlimmer Mann eigentlich war, der ein Weltbild gehabt hat, das sehr veraltet war, das also quasi das Patriarchat unterstützt und lebt. Und er eben quasi nicht so geworden ist, aber man tut so, als wäre das eh das Normalste und Leichteste, ja, weil es eben meistens nicht so ist. Es ist eher so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man also anders wird oder besser macht, ist ja sehr gering. Ist eher eben in der andere Richtung. Ja, mein Männlichkeitsvorbild ist schwierig zu erklären. Ich habe lange überlegt über das, bin ja ohne Vater aufgewachsen und hatte nicht wirklich so Männer in meinem Umfeld, eher Frauen. Eine wichtige Person war wirklich meine Oma. Mhm. Ich sage öfters, die war mutiger als wie manche Männer, so im Dorf. Mhm. Also ich habe eigentlich eher nie, ich muss echt schwer sagen, ich habe echt keine männlichen Vorbilder gehabt, weil die hat es nicht gegeben. Wir haben das Gefühl, habe ich oft gehabt, dass ältere Männer auch mit mir jetzt nicht irgendwie was anfangen wollten. Mhm. Also ich habe da immer eher, also so blöd, dass es klingt, aber ich habe das Gefühl gehabt, so irgendwie, ich störe mehr. Mhm. Also auch beim Fußball war es so, dass die Trainer oft, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, ich bin schlechter behandelt worden, aber ich war halt so, ich habe ein bisschen meinen eigenen Kopf gehabt und wenn ich nicht so gespielt habe, wie die wollen haben, dann haben sie mich ausgewechselt. Mhm. Und oder auch, dass einfach du niemanden hast, wie es bei den Fußballvereinen, wo die Väter von mir herumschreien und so, weiß nicht, und man, sie sind so der eigene Trainer. Das habe ich nicht gehabt. Also wenn ihr da geschossen habt, war da keiner, der super geschrien hat, sondern die haben sich aufgeregt, warum ich nicht einen Sohn im Pass, also im Ball spiele. Ja. Und das waren halt so Sachen. Und dann wirst du zusammengeschissen. Ich kann mich noch erinnern, ich war 9 Jahre. Wirklich zwei Väter sind zu mir her, haben mich richtig angeschrien, weil ich irgendwie verschossen habe und richtig, und es war einfach keiner da. Und der Trainer hat sich auch nicht dagegen gestellt. Oder auch in der Schule, wenn du irgendeinen Scheiß baust, so irgendwie zu dritt. Ich habe öfters am meisten zur Direktorin müssen, weil die anderen, da ist immer Vater gewesen, der gesagt, wenn sie nur einmal meinen Buben so zusammen, der hat gerät und so, mache ich sie fertig. Und dann haben sie die angeschissen für solche, ich habe den nie gehabt. Und jetzt war es meistens immer so, dass quasi ich das dann ausbauen habe müssen. Also du merkst so, du hast nie diesen Beschützer gehabt. Ja. Aber so gesehen, so Männer, so Vorbilder waren es eher Frauen. Ich habe vielleicht gemerkt, die Männer, die es quasi in meinem Leben gegeben hat, die waren keine Männer, wo ich sagen würde, das sollte man übernehmen und das sollte man genauso der nächsten Generation so weitergeben. Mhm. Ja. Es war schon bei mir dann so, dass ich sage, okay, ich will das eher verlernen, weil wenn ich da was gelernt habe, und rauslöschen aus mir, weil das war nicht das, wo ich mir denke, das möchte man Kindern weitergeben.
Das Gefühl, das ich gerade hier besprechen wollte, ich schwöre euch Leute, geht's in das Programm, sobald ihr könnt, gebt es euch das selber. Mich hat das wirklich gecatcht. Ich bin ein bisschen baff da gesessen. Das finde ich auch selber immer sehr, sehr schön. Beim Kabarett oder Comedy oder Stand-up oder wie auch immer. Ich ziehe da auch keine Grenze, wenn ich das auf Event-Im oder Ö-Ticket suche, wo ich hingehe oder wo auch immer online. Ich fand das schön, dass es Momente gibt, wo man sich einfach über irgendwas Plumpes oder für mich gefühlt Plumpes auch lachen kann. Ich habe auch ein paar Themen jetzt ausgelassen, wie Bullshit-Jobs und so Sachen, wo ich so viel relaten konnte, aber es ist auch gar nicht so schlimm empfinde und halt mich einfach abbecken kann. Und dann aber Momente, wo ich einfach mich gerührt fühle und mir denke, wow. Und du hinterlässt mich mit etwas, wo ich wieder rausgehe und drüber nachdenken werde. Das fand ich immer schon am schönsten bei Comedy. Das fand ich schon früher beim Nia Warani und Co. am coolsten, wenn ich da hingegangen bin. Und das fand ich auch bei dir cool. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Geht's dahin, nicht nur, weil er bei mir im Podcast gerade ist.
Danke, danke.
Kann man wirklich sagen. Du bist jetzt, ja, abschließend. Kenn dich ein paar Jahre. Ja. Jetzt spielst du in Wien ausverkauft, dann überall in Österreich und dann auch noch in Deutschland.
Ja.
Wie reagiert das Publikum in Deutschland auf dich?
Ja, wie Deutsche.
Was heißt das?
Ja, es ist so, also der Klassiker ist immer so, die Deutschen sitzen immer drinnen, erste Reihe und sagen, oh, das ist aber schwarz, ne? So. Ja. Also es ist alles, Österreich ist immer so alles schwarzer Humor, ja, ja. So. Und, es ist so, also, es ist witzig, es ist Bayern ist jetzt sehr ähnlich zu uns, das geht dann eh. Wobei München, witzigerweise mein erster Auftritt in München, ich habe mir gedacht, das ist quasi eh wie so ein Heimspiel, kann ich im Dialekt reden. Und dann habe ich quasi am Anfang gehabt so ein bisschen Crowdwork, ja, weil ich gemerkt habe, das wollen die Leute, habe ich so wirklich
das 3 Minuten. Halt auf,
ja. Ja, genau. Und dann sitzt er in der ersten Reihe so, ich verstehe gar nichts. So geil. So. Und dann haben wir nachher geredet, gesagt, er ist aus Bremen da runtergezogen, so irgendwie. Oder irgendwie, weiß nicht, weiter oben halt, so irgendwie. Und in München leben halt nur mehr lauter Preußen, ja, wie sie so sagen, also, und kann ich aus Bayern, ja, und die haben mich nicht verstanden. Jetzt im zweiten Programm war es so, okay, mir ist es scheißegal, und jetzt war irgendwie mein Publikum schon da, die quasi mich durch Social Media oder durch andere Medien irgendwie gesehen haben, und da hat das mit dem Dialekt super hingehaut. Mitten Deutschland ist dann alles ein bisschen schwierig. Das ist so kulturell auch schwierig. Wo es interessant wird, aber das ist nur Hörensagen, da habe ich noch nicht gespielt, ist dann quasi im Norden oben. Also Hamburg, Bremen eben. Weil die den Art von Humor wieder so quasi ein bisschen verkörpern. Also dieses ein bisschen schwarzere, dieses trockenere, was österreichischer Humor oft gern ausmacht. Berlin kann teilweise auch interessant sein, weil halt sehr viele ÖsterreicherInnen dort leben. Ja. Also mir folgen ja witzigerweise extrem viele aus Berlin. Also wenn das stimmt, was Instagram mir zeigt, ja, ist Berlin, ich glaube, eine der Top-Städte, also vielleicht Platz 3 sogar. Ja. Also, und ich habe es leider noch nicht geschafft. Also wenn das wer hört, gibt es mal Bühne.
Genau, also Task Nummer 1, bookt's in, wo auch immer ihr Romeo Kaltenbrunner booken könnt. Also verschafft's ihm die Bühne. Task Nummer 2, wer noch nicht hat, Romeo_Kaltenbrunner, stimmt das auf Social Media?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht.
Irgendwie so auf die Art.
Aber wenn man Romeo Kaltenbrunner reingibt, müsste ich eh vorgeschlagen werden.
Müsst ihr auf jeden Fall sofort folgen. Natürlich auch dem Podcast Motox folgen, aber am liebsten auf der Plattform, wo ihr das gerade hört. Noch einmal, ich sag's nur noch einmal, noch zum Abschluss. Das Programm ist wirklich absolut sehenswert. Romeo, ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre. Gott sei Dank haben wir heute nochmal erörtert, woher. Es ist nicht mehr eingefallen, aber es ist schön, dir zuzusehen. Es ist schön, das erste Programm hat mir schon getaugt, aber jetzt gerade hatte ich wirklich das Gefühl, du bist noch einmal ein paar Schritte arg weiter und ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Es ist jetzt einfach nur aus von einem Laien, das Bauchgefühl.
Nein, mir ist es wirklich wichtig, dass gerade den Leuten, die im Publikum sitzen und die sind nicht, also abgeholt fühlen, für die mache ich's. Also ich glaube, dass ich sehr viele Leute erreiche, die quasi irgendwie mit Kabarett so ein bisschen Berührungspunkte oder die theoretisch interessiert sind für Comedy und Kabarett, aber jetzt vielleicht ewig gesagt haben, okay, irgendwie war jetzt nichts mehr oder ich fühle mich nicht abgeholt. Und irgendwie schaffe ich jetzt da quasi vielleicht, oder viele andere Kolleginnen, gerade die so wie irgendwie parallel mit mir so circa gleich angefangen haben, wir schaffen es irgendwie so ganz neue Leute reinzubringen. Und das finde ich schön.
Ja.
Ich finde das wirklich schön. Das ist auch ein bisschen meine Mission. Ich will was machen für Leute, die vielleicht das Gefühl gehabt haben, sie gehören nicht irgendwie so dazu zur Gesellschaft. Ja. Also ein Teil, alle kannst du nicht abholen, ganz klar, auch vom Alter her.
Ja.
Aber ich glaube, das reicht schon.
Und ich glaube, es ist auch gut trotzdem, wenn alle anderen auch trotzdem zahlende Gäste und Gästinnen werden bei dir und vorbeischauen.
Gern, also.
Und du weiterhin deine ausverkauften Shows und die Hallen sich auch noch vergrößern und die Shows ausverkauft bleiben. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auf deine nächsten Sachen auch. Ich glaube sogar, dass beim letzten Programm, dass ich zweimal war und das muss ich dann wahrscheinlich dieses Mal auch nachholen.
Wirklich?
Ja, okay. Ja, das bin ich mir ziemlich sicher, dass ich zweimal war sogar. Jetzt war ich mit meiner Frau und jetzt werde ich jetzt auch einen meiner ZuhörerInnen, meldet euch, dann gehen wir gemeinsam. Ticket geht auf meinen Nacken. Schauen wir uns das an. Was auch immer ihr gerade tut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine schöne Folge, hat euch auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wenn nicht, auch egal, geht's auf das Programm. Genießt euren Tag, Abend, was auch immer und Bussi.
Tschüssi.